Bevor wir starten, wie immer ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast unterstützt und es möglich macht, dass ich für euch jede Woche so tolle Gäste einladen kann. Der Februar steht wieder einmal ganz im Zeichen der Liebe, denn am 14. ist Valentinstag. Ein schöner Reminder, wie ich finde, die Liebe jeden Tag mehr in unser Leben einzuladen. Nicht nur anderen, sondern auch uns selbst gegenüber. Und bevor du wie üblich Blumen verschenkst, mach dir selbst und den Menschen, die dir am Herzen liegen, in diesem Jahr doch eine Freude mit deinen persönlichen Lieblingsprodukten von Koro. Zum Beispiel mit besseren Snacks für unterwegs als immer nur schnöde Schokolade. Oder du schmeißt ein Dinner und probierst eines der zahlreichen Lieblingsrezepte aus. Ich schenke meinem Körper in diesem Monat den Bio Aloe Vera Direktsaft. Der ist mega unterstützend für den Darm, schmeckt super erfrischend, beinhaltet weder Zucker noch sonstige Inhaltsstoffe und er kommt sogar in Glasflaschen. Sozusagen mein Liebesbeweis an meinen eigenen Körper. Schau dich im Shop in Ruhe um. Das Online-Sortiment ist gigantisch. Auch ich entdecke jeden Monat irgendwas Neues und ich freue mich einfach wie Bolle über diese Zusammenarbeit. Vor allem, weil auch du was davon hast. Auf www.koro.com gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, wieder 5% aufs komplette Sortiment. Also, viel Spaß beim Shoppen. Jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Februar wieder mit dabei seid. Vielleicht hört ihr diese Folge am Freitag schon. Dann ist heute der 14. Februar. Das heißt, es ist Valentinstag, der sogenannte Tag der Liebe. Obwohl es sich ja mittlerweile rumgesprochen haben dürfte, dass das doch wohl eher eine Erfindung der Blumengeschäfte oder der Geschenkeindustrie oder von wem auch immer ist. Trotzdem, ein schöner Anlass, diesen Tag zu nutzen, um sich mal auszutauschen, gedanklich und auch von Herz zu Herz, über dieses unendlich komplexe Thema, das die Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden bewegt, wie kaum ein anderes. Liebe ist ein tiefes, oft schwer in Worte zu fassendes Gefühl der Verbundenheit, Zuneigung und Fürsorge. Sie kann sich auf unterschiedliche Weisen ausdrücken. In romantischen Beziehungen, in der Familie, in Freundschaften oder auch in der Liebe zu einem Hobby oder einer Idee. Liebe ist nicht nur ein emotionaler Zustand, sondern auch eine Handlung, die sich in Respekt, Unterstützung und Empathie zeigt. Philosophisch gesehen gibt es viele verschiedene Ansätze, Liebe zu definieren. Die antiken griechischen Philosophen unterschieden zum Beispiel zwischen verschiedenen Formen der Liebe. Eros, romantische oder sexuelle Liebe, Philia, freundschaftliche Liebe oder Kameradschaft und Agape, selbstlose, bedingungslose Liebe, oft im religiösen Kontext verwendet. Diese Anmoderation wurde mit KI erstellt, denn das war die Antwort von ChatGPT auf die Frage, was ist eigentlich Liebe? Und damit ist natürlich längst noch nicht alles gesagt und ich bin ganz gespannt, wie wir dieses wunderbare Thema, das uns wirklich ausnahmslos alle betrifft, in der nächsten Stunde bewegen. Und ich hätte mir keinen schöneren Gesprächspartner vorstellen können als den wunderbaren Leonard Gabriel Heikster vom Humans Are Happy Podcast. Hallo lieber Leo.
Hallo liebe Kati. Immer wieder eine Freude.
Wie geht es dir?
Ja, ich bin jetzt gerade vergnügt, kommt mir, denn das ist ja, also ich glaube, hätte ich jetzt selber vor ein paar Jahren gedacht, dass ich, ob ich in einem Podcast, also in einem Podcast spreche, ja, zu Liebe, boah, ne, Riesenthema und ich habe Respekt davor und ich habe auch Lust darauf. Vielleicht ist das auch etwas, was eine Perspektive auf Liebe, die ich gleich mal mit reinbringen kann. Nein, aber ansonsten freue ich mich hier zu sein, mit dir zu sprechen und mir geht's gut. Ich fühle mich aufgeräumt jetzt gerade und das freut mich und ich glaube, ich kann gerade in einer ganz schönen Qualität hier sein und auch dafür bin ich dankbar. Ich freue mich auf das Gespräch.
Aber ist es nicht gleich zum Einstieg unglaublich faszinierend, dass dieses Thema, das uns doch alle so betrifft, gleichermaßen anziehend, furchteinflößend, respekteinflößend und trotzdem so absolut unumgänglich ist. Es ist doch total interessant. Also ich meine, wenn wir die Stunde nicht vollkriegen, dann weiß ich es nicht.
Ja, also ich glaube, es wirkt wie ein, das klingt jetzt, oder wie sich für mich das gerade anfühlt, ist eigentlich wie so eine Art Brennglas auf das Leben insgesamt, wenn du so möchtest. Da waren jetzt ja so ein paar Qualitäten drin. Anziehend, Respekt davor haben, ne, vielleicht, ja, also da ist also so dieses Wechselspiel, sage ich mal, ne, aus, oh, ich finde das total spannend, das fasziniert mich, ich will da noch näher ran, ich will davon noch mehr wissen, ich will das erfahren. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen Schiss davor, weil ich vielleicht tief in mir weiß, oh, das, keine Ahnung, kann mich ja auch ganz schön verletzen, etc. Und das bringt mich zu einem Satz, den ich total super finde, und der ist: vollständiges Erleben ist immer ambivalent. Und ich glaube, das, ja, das kam ja gerade da bei dem, was du gesagt hast. Das heißt ja, wir werden diese Stunde füllen können.
Vollständiges Erleben ist immer ambivalent.
Ja, ich finde den Satz sehr gut.
Richtig,
ich glaube, der trifft
schlau.
Häufig zu.
Ich habe einen ähnlichen mal gehört, der mich, und ich möchte vielleicht auch, um dir das hier ein bisschen leichter zu machen, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich die Hosen runterlasse in Gesprächen. Also kein Thema hat mich bis heute so sehr erschüttert, erfüllt, verletzt, in die Verzweiflung getrieben, in die höchsten Glücksmomente wie das Thema Liebe. Und ich hoffe, wenn ich 90 bin, habe ich es endlich durchschaut. Und zu mir hat mal jemand gesagt, sich auf jemanden einzulassen ist immer ein Risiko. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und komischerweise hat mich dieser Satz, also für mich als Menschen mit Bindungstrauma, unglaublich entlastet, weil ich als erwachsener Mensch drauf geschaut habe und gedacht habe, stimmt.
Ja, ich bin, also ich verstehe, was der Satz meint. Dieses, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt mit diesem Gewinnen und Verlieren, das resoniert in mir nicht so sehr, beziehungsweise da fühle ich jetzt in dem Sinne eine Ambivalenz, weil, ja, das ist so absolut. Und ich glaube, sich auf Menschen, wenn wir das in diesem Sinne sehen wollen, sich auf Menschen einzulassen, das birgt natürlich das Risiko, dass man enttäuscht wird vielleicht, also dass ich enttäuscht werde, dass ich verletzt werde, dass ich traurig sein werde. Aber auch da finde ich eine Sache total spannend, die ich wiederum super entlastend finde, nämlich wenn ich mich in dem Maße einlasse, wie ich mir auch selber vertraue, dass ich es halten könnte, wenn beispielsweise meine Erwartungen jetzt nicht erfüllt wird, wenn, ja, wie du es jetzt gerade gesagt, wenn, wie du es gerade gesagt hast, wenn man verliert, wenn ich in mich vertraue, dass ich das halten könnte, dann ist das Risiko eigentlich gar nicht mehr so groß, glaube ich.
Halleluja, das sind ja fast schon Schlussworte.
Aber wir wollten noch eine Stunde füllen.
Aber es ist eine wunderbare Quintessenz tatsächlich gleich zu Beginn, weil das ist im Grunde genommen die Essenz für mich von Traumaheilung.
Ah, okay.
Also sprich, naja, rauszukommen aus dieser autonomen, ja häufig sehr unbewussten Vermeidungsstrategie. Also ich kenne eine Menge Menschen, die haben sich einfach so oft, deren Herz ist einfach so oft gebrochen, dass sie irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ich möchte mich nicht mehr einlassen auf Beziehungen. Okay. Und das kann ich total verstehen, weil aufgrund von eigenen Erfahrungen. So, also das verstehe ich. Und gleichzeitig hat Trauma, ohne jetzt auch zu tief in dieser Folge in das Thema Trauma einsteigen zu wollen, aber Trauma hat ja sehr viel damit zu tun, eben von Gefühlen überwältigt, überflutet zu sein, von dem Gefühl, alleine zu sein, verlassen zu sein und so weiter. Mhm. Und deswegen gehen wir ja häufig unbewusst in so eine Vermeidung. Aber das ist natürlich nicht die Elastizität des Lebens. Und wenn wir am elastischen Leben mit aller Ambivalenz, wie du das so schön ausgedrückt hast, weiterhin teilhaben wollen, habe ich irgendwann für mich festgestellt, okay, dann darf das Ziel sein, dass ich ein so stabiler Mensch werde, und ich muss wieder an der Stelle betonen, das bin ich nicht mein ganzes Leben lang gewesen, sondern das bin ich erst seit ein paar Jahren, dass egal was kommt und wenn mein Herz in tausend Stücke bricht, ich kann es halten und ich werde es überleben und ich werde etwas daraus gestalten und machen und mich noch einmal wie Phönix aus der Asche erheben.
Ich finde es total lustig, dass dies, oder nicht lustig ist das falsche Wort, aber interessant, dass die Stabilität, von der du hier sprichst, im Grunde ja eine Elastizität ist, ne?
Ja.
Also dieses Wechselspiel, weil du hast, also diese Stabilität ist ja nur dadurch, kommt ja dadurch zustande, dass ich beispielsweise einen gewissen Impact, egal wie, halten könnte. Ja.
Das sind wie die Wolkenkratzer. Warst du schon mal in Chicago?
Nee.
Chicago wird auch The Windy City genannt. Also nicht nur wegen der Wetterlage, sondern das hat politische Ursprünge, die, glaube ich, irgendwie bis in die 50er Jahre oder so zurückgehen. Aber als ich das erste Mal in Chicago war, habe ich gelernt, dass die Wolkenkratzer, also gerade der Sears Tower zum Beispiel oder das Hancock Building, eins von beiden war lange das höchste Gebäude der Welt, die sind oben, sind die nicht starr, die sind nicht statisch, sondern die bewegen sich.
Ja.
Und zwar gar nicht so knapp, weil wären die starr, würden die im Zuge der Wetterbewegungen einfach durchbrechen. Das heißt, man baut die so, dass die elastisch werden. Das ist doch ein schönes Bild für die Liebe, oder?
Wie Hochhäuser.
Ende. Ja, Elastizität ist, hast du total recht, ist auf jeden Fall treffender als Stabilität.
Ja, oder wie es halt zusammenhängt. Ne? Also diese Gebäude sind ja dann auch am Ende stabil, weil sie in einer gewissen Hinsicht elastisch sind. Und das, ja, ich fand das einfach gerade witzig, wie diese Zusammenhänge waren.
Mhm.
Was ich aber auch total spannend daran finde, ist, das hast du ja auch in der Anmoderation so schön gesagt, wie kann sich Liebe eigentlich äußern? Ja? Also was ist das? Ne? Weil ich glaube, langläufig, man denkt vielleicht schnell an romantische Liebe. Ne, diese Liebe zu einem anderen Menschen, wobei auch das, ich habe da jetzt nicht so super viel Wissen drüber, aber dieses Ideal, sage ich mal, von der ganz heteronormativen, monogamen Zweierbeziehung, also das ist ja nicht menschengegeben, das gibt's halt seit ein paar Jahrzehnten oder Hunderten so und vorher war das nicht so unbedingt, also das ist ja auch was sehr Konstruiertes im Endeffekt und damit auch unser Bild von Liebe, lustigerweise. Und wie sich Liebe aber äußern kann, ja, das ist, ne, also das kann ja in vielerlei Hinsicht sein. Du hast es so schön gesagt in der Anmoderation, freundschaftlich, also die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist sicherlich anders als zwischen in einer Partnerschaft, zwischen Partner in A und B oder in Freundschaften oder sonst wie. Ne? Das kann, was weiß ich, alles Mögliche sein. Ein geschriebener Zettel, eine Umarmung, ein Pass auf dich auf, ein was auch immer.
Also wäre Liebe ja eigentlich, auch wenn die Popkultur uns ein bisschen darauf festgelegt hat, dass Liebe nur zwischen zwei Menschen existieren kann, eigentlich ja ein universeller Gedanke.
Ich glaube, es ist eine universelle Qualität, vielmehr. Also ich kann mir vorstellen, ich mag den Gedanken, dass im Endeffekt jede Beziehung, sagen wir mal jede zwischenmenschliche Beziehung, besteht aus Liebe, also ist es jetzt mal eine Hypothese, ne? Natürlich hier keine abgeschlossenen Wahrheiten, aber wenn wir annehmen, dass jede zwischenmenschliche Beziehung aus Liebe besteht und diese Liebe einfach unterschiedliche Formen, also Qualitäten annehmen kann und unterschiedliche Intensitäten, dann ist im Endeffekt Liebe die ganze Zeit allgegenwärtig, so. Und das, finde ich, ist einfach ein schöner Gedanke.
Was denkst du über die Theorie, dass Liebe eine sehr hochschwingende Frequenz ist?
Jetzt muss ich an Sinuskurven erstmal denken. Ich müsste verstehen, um die Frage zu beantworten, was mit Frequenz gemeint ist.
Okay.
Also geht das jetzt so um physische Sinne?
Ja,
oder
im
was
Grunde genommen
gemeint?
Ja. Also stell dir vor, du triffst einen Menschen und der ist wahnsinnig schlecht drauf und vielleicht auch ein bisschen aggressiv und pumpt dich von der Seite an und hat so eher sowas, etwas, was dich runterzieht, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich. Da würde man nach dieser berühmten Bewusstseinsskala von Hawkins, diesem amerikanischen Psychiater aus den 90ern, sagen, der schwingt eher auf einer niederen Frequenz. Und da ist gar keine Wertung drin. Das eine ist nicht gut oder schlecht, sondern es geht wirklich um reine, das physikalische Phänomen aufgrund der Tatsache, dass wir aus Atomen bestehen, wir Menschen. Ja? Mhm. Und eine höher schwingende Frequenz wäre die Dankbarkeit, die Freude, die Liebe. Das heißt, wir schwingen höher. Also wenn du jetzt einen Menschen triffst, der voller Dankbarkeit ist und voller Freude und Positivität, und zwar keine gespielte toxische Positivität, so, sondern aus dem Herzen heraus, also sehr authentisch, dann würde dieser Mensch sehr hoch schwingen. Kannst du das empfinden oder was sind deine Gedanken dazu?
Ja, meine das kann ich jetzt viel besser einordnen und auch nachempfinden. Was ich daran interessant finde, ist, da bin ich ja erstmal nur mit mir, ja, in diesem Beispiel. Also ob ich jetzt gerade viel Dankbarkeit empfinde, dafür brauche ich per se jetzt erstmal keinen anderen Menschen um mich herum. Ich kann ja auch dankbar sein für ganz, ganz vieles. Das heißt, ich bin dann vielleicht in dieser hohen Frequenz gerade. Und dann finde ich, also was ich daran spannend finde, ist, was passiert eigentlich, wenn da zwei Menschen aufeinandertreffen oder mehrere. So, ne, wie sind Frequenzen miteinander kompatibel? Wie können wir das wahrnehmen? Also da wird's ja eigentlich erst spannend. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wie es jetzt gemeint ist, und man kann es als eine Perspektive nehmen, auf jeden Fall, klar.
Naja, dann, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, also finde ich super schön, dass du das sagst und auch total wichtig, weil ehrlich gesagt, für mich ist da der Schlüssel zum Frieden. Stell dir mal vor, wir könnten uns mit unseren Frequenzen anstecken. Ja, im Positiven, ja, so wie im Negativen. Genau.
Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, was, glaube ich, jeder, also du kennst das und ich glaube, alle, die zuhören, kennen das auch. Stell dir vor, du kommst in einen Raum rein, und da ist dicke Luft, haben sich gerade Leute gestritten.
Genau.
Aber die sitzen nur da, es sieht aus wie immer, aber du spürst das doch einfach direkt. So, ey, was ist hier denn los? Obwohl alles aussieht wie immer. Also, ne, das ist dann, wenn man so will, vielleicht eine niedrigere Schwingung. Aber natürlich können wir uns gegenseitig spüren und auch gegenseitig anstecken. Das ist, ja, also ich glaube, das ist definitiv so. Da gibt es auch Forschung zu und alle möglichen Theorien. Die machen, sind am Ende eine Erklärung dafür, aber also ich würde mich jetzt wundern, wenn Leute sagen, dass das absolut nicht so ist.
Ich habe ChatGPT gefragt, warum Liebe so kompliziert ist. Möchtest du die Antwort hören?
Absolut.
ChatGPT sagt: Liebe ist aus vielen Gründen kompliziert, vor allem weil sie so vielschichtig ist und verschiedene Aspekte menschlicher Erfahrung berührt. Sie kann sowohl eine Quelle großer Freude als auch intensiven Schmerzes sein, und das macht sie in gewisser Weise unberechenbar. Ganz schön schlaue Antwort, hä?
Antwort,
es geht noch weiter. Also sie, okay. Sie hätte mir, es gibt Unterteilungen noch. Also emotionale Intensität. Liebe ist ein sehr intensives Gefühl, das tief in unserer Psyche verwurzelt ist. Sie kann uns verletzlich machen, weil sie mit der Sorge um das Wohl eines anderen Menschen verbunden ist. Wenn diese Gefühle nicht erwidert werden oder sich ändern, kann das zu tiefem Schmerz führen. Die hohe emotionale Intensität macht es schwer, Liebe zu kontrollieren oder vollständig zu verstehen. Das halte ich ja für einen Euphemismus. Ich glaube, dass es nicht schwer ist, Liebe zu kontrollieren, sondern geradezu unmöglich, oder?
Ja, natürlich ist das unmöglich. Und ich habe mir gerade mal drei Punkte aufgeschrieben, während du diese Antwort wiedergegeben hast. Zum einen ganz am Anfang, das war im ersten Satz, weil es so viele menschliche Erfahrungen berührt. Ich glaube fast eher, also ich würde eher sagen, es berührt so viel Erleben. Ne? Also das ist jetzt vielleicht auch kleinkariert oder Wortkrämerei, aber am Ende geht's ja nicht um das Erfahrungswissen, um das, so war das damals und so ist das so, sondern Liebe, ja, kann einfach, also ich glaube, ja, für mich wäre da eben Erleben irgendwie so das eher zutreffende Formulierung. Und dann habe ich aber auch ganz konkret, gehe ich nicht mit dieser Antwort. Und zwar da, wo ChatGPT sagt, weil es so intensiv ist. Und da würde ich widersprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass Liebe immer super intensiv sein muss. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, Liebe kann auch ganz... Was ist das Gegenteil von intensiv? Jetzt fehlt mir gerade das Wort, aber sagen wir mal so...
Ich würde sagen leise.
Ja, das finde ich gut. Leise sein, weißt du? Das Intensive, das ist vielleicht das, was häufig so glorifiziert wird, ne? Was wir suchen, was auch Popkultur uns vielleicht so vorgaukelt, dass alles immer furchtbar toll sein muss. Das ist ja im Endeffekt so, wie wenn ich über Wohlbefinden spreche und dann ist immer Glück, so dieses Bam, dieses glorifizierte, tolle, aber Glück ist ja viel mehr und Liebe ist, glaube ich, auch viel mehr als diese, also etwas sehr Intensives. Ich glaube, Liebe kann auch in ganz, ganz vielen Facetten leise sein. Also da würde ich die Antwort dahingehend ergänzen. Aber ich meine, ChatGPT ist ja auch am Ende, der ist berechnet eigentlich ja nur Wahrscheinlichkeiten. So. Und dann dieses Thema mit der Sorge. Das finde ich auch mich macht diese Perspektive traurig, wenn Liebe immer mit Sorge verbunden sein muss. Weiß ich nicht.
Mhm.
Also, das wäre doch schade. Das wäre doch schade, wenn ich verstehe, was gemeint ist. Das erinnert mich jetzt auch wieder an den ersten Satz oder ganz am Anfang, was du gesagt hast. Ne? Es ist immer ein Risiko. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und ja, vielleicht ist das, ich mich darauf einlasse, meine eigene Liebe zu fühlen, verbunden mit der Möglichkeit, dass sich das auch nicht so schön anfühlen kann, gehe ich mit. Ist es aber deswegen also notwendigerweise mit der Sorge verbunden, dass das passieren muss? Hey, nein, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, diesen Frieden können wir dann eben finden, wenn wir am Anfang gesagt, so, wenn ich wüsste, ja, kann passieren, es kann richtig viel Blödes passieren, so. Aber vielleicht könnte ich ja damit umgehen. Und wenn ich weiß, dass ich glaube, dass ich damit umgehen könnte, dann müsste ich vielleicht auch weniger sorgvoll sein. Und das, genau, das sind zwei Punkte, wo ich eben jetzt nicht unbedingt mit ChatGPT mitgehe, aber es ist eine super Vorlage, um dieses Konstrukt mal auseinanderzunehmen. Sehr charmant.
Und deswegen wollte ich dieses Gespräch so gerne mit dir führen, weil, und das fasziniert mich an dir immer wieder, und da kann ich viel von dir lernen auch, weil du einer der aufmerksamsten Zuhörer bist, die ich kenne.
Oh, danke.
Und häufig auch mich an Stellen dann echt, und das ist durchweg positiv gemeint, korrigierst, wo ich denke, ja, so hätte ich es, er hat recht. Da habe ich es einfach, das ist falsch ausgedrückt. Also zum Beispiel Elastizität statt Stabilität. So. Und ich finde es super und würde da auch genau gerne weitermachen an diesem Punkt, weil ich mich seit vielen Jahren mit der Problematik der Popkultur beschäftige in Bezug auf unsere Idee von Liebe. Also ich glaube, wir alle tragen ganz schön Bullshit in unserem Unterbewusstsein, wenn ich das mal so knallhart sagen darf.
Klar.
Was die Idee von Liebe angeht, geprägt durch Serien, Filme, durch Lieder natürlich. Ja, Can't live if living is without you. I just died in your arms. Oh Gott, bitte nicht. Und ich habe sogar mal gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass Shakespeare Romeo und Julia, was ja so über Jahrzehnte das Paradestück für große, große, große Liebe galt, eigentlich nur so überspitzt geschrieben hat, weil wie endet es denn? Also Romeo und Julia ist ein Drama mit einer absolut toxischen Beziehung unter zwei viel zu jungen, unreifen Menschen, die nicht nur sich selbst ins Unglück treiben, sondern auch ihre beiden Familien. Und dass wir aber so unbewusst darauf ja richtig programmiert sind, Liebe ist immer Drama und je dramatischer es ist und je leidenschaftlicher und auch intensiver, wie du richtig aufgegriffen hast, weil für mich ist Liebe etwas mittlerweile ganz Leises und nichts Dopamingesteuertes, wo unsere Neurotransmitter komplett außer Rand und Band sind. Und diese Shakespeare-Theorie, die finde ich wirklich interessant. So, da ich habe noch gar keine Frage gestellt, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Sind wir total versaut durch die Popkultur, Leo?
Mindestens mal beeinflusst, ne?
Ja.
Das würde ich sagen. Ich finde es interessant, da vielleicht weniger, weil es ist ja, es wird ja auch schnell dann emotional, ne? Und emotionale, also ein emotionaler Zustand eignet sich nicht so gut, wenn man mit einem kühlen Kopf auf Dinge schauen will. Vielleicht ist ein Blick in die Menschheitsgeschichte interessant. Ja, also wie haben wir denn so früher gelebt, dass das Ding mit so, diese beiden Menschen sind jetzt ein Paar und das ist auf, also es gibt ja auch die Theorie, was heißt Theorie? Ich glaube, das ist auch, da gibt es auch Beweise für, wenn man möchte. Ich kann sie jetzt nur nicht in Studien direkt anführen, aber wie haben wir denn früher gelebt in, ich sag mal, so Stämmen? Da gab es ja nicht unbedingt dieses, zwei Menschen sind ein Paar und das Kind von denen beiden ist auf jeden Fall nur deren Kind, sondern die Menschen waren, ne, da geht's jetzt auch um diese Geschichte Liebe und Monogamie und all das. Na, vielleicht haben da irgendwie alle, sage ich mal, jetzt nicht es wild miteinander getrieben, aber das ist dann durchaus mal vorgekommen. Und wenn dann ein neues Kind dazugekommen ist, dann haben sich alle darum gekümmert. Ja, und dann, wie kann es denn dann auf, also die Mutter ist vielleicht noch klar identifizierbar, aber der Vater ja nicht mehr. So, kann dann diese Liebe zwischen Eltern und Kind, die ja vielleicht eine der intensivsten ist überhaupt, ne, das wird da ja auch schon aufgeweicht. Und auch dieses Thema mit, ja, nur wir beide sind jetzt hier füreinander bestimmt, das ist, glaube ich, etwas, was, ja, was nicht unbedingt in Menschen, sage ich jetzt mal, vom natürlichen Plan her angelegt ist, sondern das ist eine Geschichte, die wir uns seit einiger Zeit erzählen und die auch immer wieder funktioniert, aber die halt auch immer wieder nicht funktioniert. Aber Popkultur, glaube ich, wenn du jetzt darauf hinaus möchtest, erzählt uns immer wieder, dass die funktioniert und Popkultur erzählt das sehr, sehr einseitig und dementsprechend ist natürlich dann viel Enttäuschung vorprogrammiert, weil eine Erwartungshaltung geschaffen wird auf Liebe, auf Leben, die oft nicht gehalten werden kann. Und auch das vielleicht ein Zusatz noch, dieses Thema mit, ja, und die Großeltern, die sind aber für immer zusammengeblieben, weil damals hat man Dinge ja damals hat man sie repariert und nicht weggeworfen, so, ja, nee,
oder
damals waren einfach,
ne?
Damals waren auch Frauen einfach viel unfreier und konnten sich halt nicht trennen und hatten da, also, da, ja, oder ausgehalten, also, das ist, da darf man vielleicht ein bisschen differenzierter drauf schauen. Und ich glaube, Popkultur blickt sehr einseitig auf das Thema Liebe, weil es mit einer riesigen Sehnsucht von uns spielt. Die ist vielleicht interessant, sich anzuschauen.
Welche Sehnsucht ist das?
Wir wollen geliebt werden.
Wir müssen geliebt werden, sogar.
Ja, vielleicht müssen wir es auch.
Das stimmt, das habe ich so noch nie für mich formuliert, dass sie damit spielt, aber ja, sie bedient im Grunde genommen, also die Popkultur, genau diese tiefe Sehnsucht, die wir alle aufgrund unserer Neurobiologie als die Bindungswesen, die wir sind, mit all den manchmal nicht so schönen Erfahrungen, die wir in unseren ersten Lebenswochen, Lebensmonaten oder sogar Lebensjahren machen. Und die sich dann natürlich, was unsere Beziehungsmuster angeht, auch im Erwachsenenalter zeigen. Beziehungsweise, wo finde ich auch noch viel zu wenig drüber gesprochen wird, ist, wie geprägt wir natürlich auch sind, durch die Art und Weise, aufgrund unserer Spiegelneurone und weil wir als Kinder imitieren, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, was Liebe ist. Müssten wir darüber nicht auch viel mehr sprechen?
Ich glaube, da sollten wir vor allem auch, also meinst du jetzt uns beide, die darüber sprechen
und
müssen?
Die Welt.
Oder wir als ja, also ich glaube, als Gesellschaft wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn sich viele Leute mal tief mit ihrer Biografie auseinandersetzen und den Glaubenssätzen, die daraus entstehen, die wir auf die Welt haben. Das, also ja klar, das ist, glaube ich, ein Thema, was zum Glück immer mehr kommt. Das darf man ja auch sehen. Also nicht so dieses, ja, wir müssten uns damit viel mehr auseinandersetzen, weil das ist, ich finde, der Kern dieser Aussage ist ein Mangel, nämlich irgendwie tun wir etwas noch nicht genug, ne? Und ich glaube, wir tun etwas auch schon viel, viel mehr. Also diese ganzen Themen von innerer Arbeit und von, ja, dem ins Fühlen kommen, das hat ja einen riesen Trend. Wir sind ja eigentlich im Endeffekt nur Beispiele dafür. Und ich glaube trotzdem, dass es, wenn es selbstverständlicher wäre und noch mehr passieren würde, durchaus förderlich wäre für mehr Verbundenheit am Ende auf der Welt.
Mhm.
Ja.
Ich habe ebenfalls auch ChatGPT korrigiert in meinem kleinen Dialog mit ihm oder ihr, das weiß ich nicht.
Erzähl.
Und zwar, sie wollte von mir wissen, wie ich denn Liebe empfinde. Ob ich das eher als Quelle von Komplexität empfinde, was ich eine interessante Frage finde. Oder als
hat ChatGPT dich zurückgefragt?
Ja. Wie erlebst du das? Empfindest du Liebe eher als Quelle von Komplexität oder als etwas, das einfach und natürlich kommt? Ich nehme an, ich füttere sie ja auch in dem Moment damit, ne? Je nachdem, was ich antworte.
Aber interessant, dass es ja einen eigenen Willen zeigt. Ja, also ja, ChatGPT will da ja was von dir und das fordert ja.
Naja, die Schamanen sagen, alles hat ein Bewusstsein, das würde bedeuten auch die KI. Aber das wäre eine andere Podcast-Folge. Jedenfalls habe ich ChatGPT geantwortet, ich glaube, für viele Menschen ist Liebe aufgrund ihrer frühen Kindheitstraumata etwas sehr Bedrohliches. Und die Antwort lautet, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Für viele Menschen kann Liebe tatsächlich etwas Bedrohliches sein, besonders wenn ihre frühen Kindheitserfahrungen von Traumata oder schwierigen Bindungen geprägt waren. Die frühen Jahre eines Menschen sind entscheidend für die Entwicklung von Vertrauen und emotionaler Sicherheit. Und wenn diese Phasen von negativen Erfahrungen oder Vernachlässigungen begleitet werden, kann dies tiefe Spuren hinterlassen, die die Art und Weise beeinflussen, wie jemand später in seinem Leben Liebe und Nähe erlebt. Kennt sich auf jeden Fall aus mit Trauma.
Ja, ich glaube, das, ja, also, was soll ich da jetzt groß sagen? Ich glaube, das, also am Ende hat ChatGPT es, finde ich, nochmal ein bisschen dann für mich stimmiger ausgedrückt mit dem, wie man es erlebt. So, denn der erste, oder sag nochmal ganz kurz den ersten Satz davon oder das erste Teil. Liebe ist bedrohlich. Genau, jetzt habe ich es wieder. Liebe ist bedrohlich, stand da, ne? Oder?
Kann Liebe etwas Bedrohliches sein?
Ja. Genau, und ich glaube, Liebe. Ja, und das ist so eine. Das ist so eine absolute Realität dann. Kann es das sein? Nee, aber es fühlt sich so an. Und ich glaube, also, ne, und durch das Anfühlen. Ja. Und durch das Anfühlen ist es dann wieder meine Realität. Aber ja, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil Liebe. Es fühlt sich dann vielleicht bedrohlich an und dadurch wird es meine Realität, aber das ist es deswegen nicht. Also Liebe ist nicht per se bedrohlich, würde ich sagen.
Super. Und da wird einem so die Macht des Unterbewusstseins nochmal klar. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, möchte ich gerne nochmal herausheben und unterstreichen. Es fühlt sich wie etwas Bedrohliches an, aber de facto ist es das nicht. Nicht für uns als erwachsene Menschen, aber es wird unsere Realität. Ich habe hier im Herbst eine Folge mit dem Christian Hemschemeier gemacht zum Thema Bindungsangst. Und die offiziellen Zahlen, wir haben das aber beide öffentlich in Frage gestellt. Er als Diplompsychologe und ich als Hobby. Küchenpsychologin, dass 50% aller Menschen einen sogenannten sicheren Bindungsstil haben. Das glaube ich persönlich nicht, also zumindest nicht in meiner Generation, in deiner weiß ich es nicht. Und diese als real empfundene Angst vor Liebe und Verbindung, die natürlich tief in unserem autonomen Nervensystem verankert ist und tief in unserem Unterbewusstsein, die, glaube ich, betrifft sehr viel mehr Menschen als nur 50% der Menschen hier in diesem Land. Wie empfindest du das in deiner Generation?
Ich weiß nicht, ob ich für meine ganze Generation sprechen kann. Dafür ist sie, glaube ich, zu differenziert.
Geht ja auch nur um deine Empfindung.
Ja. Ja, bei so einer Art Kategorien müsste man halt immer wissen, was verstehe ich jetzt unter einem sicheren Bindungstypen, was fällt da drunter, weil sonst ist die Aussage halt nicht greifbar, für mich persönlich zumindest nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst damit, nämlich eben, sagen wir mal, keine Angst vor Liebe haben, wenn ich, ne, dann könnte ich mich sicher binden. So, wenn wir es jetzt mal ganz kurz ausdrücken.
Also die Aussage entstand aufgrund dieser ja bis heute geltenden 4 Bindungsstile auf Basis der Bindungstheorie von Bowlby, also sicher gebunden, ängstlich vermeidend und verlustängstlich und dann desorganisiert, was dann so tatsächlich, wo wir so im Borderline-Spektrum sind, also was wirklich sehr, sehr leidvoll ist. Und sicher gebunden würde ja bedeuten, dass jeder Zweite eine absolute Kindheit oder eine Kindheit erlebt hat, von kleinst auf, besonders natürlich in den ersten 3 Jahren, die bedeutet hat, mit allem emotional versorgt zu sein, was wir als Kinder brauchen, um dann später sicher gebunden zu sein.
Bist du so sicher, dass dieser Zusammenhang so besteht? Kann man nicht auch sich einen sicheren Bindungsstil erarbeiten durch innere Arbeit?
Ja, das geht. Aber das dauert richtig lange.
Ja, genau. Aber trotzdem würde ich, das ist aber wichtig, finde ich, ist jetzt eine andere Frage. Aber nur wenn, also weil jetzt x Leute, sagen wir mal jetzt, einen sicheren Bindungsstil vielleicht haben, glaube ich, heißt das nicht, dass man deswegen direkt auf deren Kindheit schließen kann. So, das wäre, also ich glaube, da...
Ach, so meinst du.
Mhm. So, ne? Das glaube ich nicht. Weil ich glaube, da gibt es vielleicht dann ein paar von, die hatten einfach eine coole Kindheit, alles super, herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es vielleicht aber auch ein paar, die hatten das nicht, aber die haben ja trotzdem, diese Menschen haben ja trotzdem die Möglichkeit, vielleicht einen sicheren Bindungsstil oder sich in Bindungen sicher fühlen zu können. So würde ich es eher ausdrücken. Die Möglichkeit besteht ja, das kann man sich ja erarbeiten. Und das ist auch Arbeit, weil es ist anstrengend. Es ist auch herausfordernd, sich mit sich selber und seinen eigenen Mustern und Ängsten auseinanderzusetzen. Ja.
Ja, und auch den Mut zu haben, immer wieder reinzugehen. Also ich stell dir jetzt einfach ich stell dir mal die Frage, weil mein letzter Liebeskummer, der war Ende bis Mitte 24. Lange nicht mehr erlebt, war echt nicht schön, wird auch im Laufe der Jahre nicht schöner, aber man lernt doch besser, ihn zu halten. Wann war dein letzter Liebeskummer, wenn du es verraten magst?
Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Also ich glaube, Anfang letzten Jahres würde ich sagen, das war aber jetzt nicht so ein richtiger Liebeskummer. Das war eher so ein, ah Mist, jetzt habe ich einen Crush auf einen Menschen und ich weiß, das funktioniert nicht. Das fühlt sich jetzt für ein paar Wochen doof an. Ich weiß, das geht vorbei.
Ah, das war schon vor Fortgeschrittene.
Ja, okay. Aber so war, also das ist halt, was mir jetzt spontan kommt.
So. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es so, ich habe es auch versucht, dann mir Hörbücher angehört und Podcasts und so. Aber im Grunde genommen gibt es auch nur einen Weg und der ist durch.
Also, eben, du musst es halt fühlen. Du musst es halt fühlen. Das ist schon richtig. Ja, genau. Wo ich gerade die ganze Zeit noch hänge, ist irgendwie so dieses, ich glaube, das sind, also diese große Angst, ne, wir reden ja über hier, hast du einen sicheren Bindungstypen oder einen unsicheren, habe ich vielleicht Angst vor Liebe oder Angst vor zwischenmenschlicher Bindung, vor Einlassen. Je größer diese Angst ist, glaube ich, desto stärker wird eigentlich auch der Wunsch davor. Oder ich kann mir vorstellen, dass das miteinander zu tun hat. So, ich glaube, das ist nicht einseitig. Also Leute, weil warum funktionieren denn diese ganzen popkulturellen Liebesfilme so gut? Ja, weil das zeigt eben ideal, also es zeigt ja ein Bild von Leuten, die das halt hinkriegen und alles wunderbar ist. Und je mehr, also mein Gefühl, es ist einfach nur jetzt evidenzbasiert durch mein Gefühl. So. Sagt mir irgendwie, ja, ich glaube, je mehr Angst ich davor habe, desto größer wird auch so eine ganz unbewusste Sehnsucht, die kann sich vielleicht auch dann ganz anders äußern. Ne? Vielleicht äußert sie sich dadurch, dass ich, was weiß ich, mich die ganze Zeit wie ein, also das wenn ich, da gibt's ja auch lustige Theorien zu, Menschen wollen eigentlich nur geliebt werden und wenn sie aber nicht geliebt werden, dann wollen sie wenigstens, dass andere Leute Angst vor ihnen haben und wenn sie es nicht mal hinkriegen, dass Leute Angst vor ihnen haben, dann wollen sie wenigstens verachtet werden. Also wir wollen irgendwie in Emotionen mit anderen.
Ist es so?
Es gibt Theorien, die das sagen.
Interessant. Mhm. Ja. Also sprich, wir brauchen einfach nur irgendeine Resonanz eines Gegenübers.
Ja, wir brauchen Resonanz, genau. Und am liebsten wäre es uns, wenn wir Liebe als Resonanz bekämen. Aber wenn wir die nicht bekommen, dann wäre es ja vielleicht cool, wenn andere Leute Angst vor uns haben, weil das gibt ja ein Gefühl von Kontrolle. Und schau dir mal Politik an und Menschen an. Also man kann da mit einem Mitgefühl einfach auf Leute gucken, die irgendwie Mechanismen nutzen, um in anderen Menschen Angst zu erzeugen.
Finde ich auch sehr hilfreich.
So, ja.
Finde ich auch sehr hilfreich, sich immer wieder den kleinen verletzten Jungen oder das kleine verletzte Mädchen gerade auch, ich möchte jetzt nicht auch noch das Narzissmus-Thema aufmachen in dieser Folge, wir wollen über Liebe sprechen. Und das ist häufig im Innern dieser Menschen dann das Gegenteil von Selbstliebe, sondern ein wirklich großes Maß an Selbstverachtung. Aber sich in problematischen, erwachsenen Menschen mal das Kind vorzustellen, das da drin hockt, das ist bis zu einem gewissen Punkt, finde ich, ein sehr friedvoller, schöner Ansatz. Aber Und das würde ich vielleicht als Frage an dich zurückgeben, ob es dich auch betrifft, weil ich kenne es nur von mir. Ich muss bei mir dann sehr aufpassen, dass ich nicht in so eine, ich nenne es mal, toxische Loyalität verfalle. Also dann eher dazu neige, alles zu entschuldigen. Also so nach dem Motto, ja, aber er ist schwer traumatisiert, er kann da nichts dafür. Anstatt klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, und er ist ein Arsch an der Stelle. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Ist zumindest etwas, was ich bei mir immer wieder sehr, sehr genau beobachten muss. Das ist auch etwas, das aus meiner Kindheit rührt, wo wir ja dazu gezwungen sind, so Bindungspersonen zu glorifizieren und zu idealisieren, auf einen Sockel zu stellen. Und manchmal bei meinem ganzen Verständnis für vielleicht ein belastetes Gegenüber geht es dann eher auf meine Kosten. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Also was mir dazu kommt, ist, nur weil ich vielleicht eine Verstehbarkeit herstellen kann dafür, wie sich jemand verhält, heißt das ja nicht, dass das Verhalten entschuldigt ist dadurch. Ja? Also da kommen wir aus meiner Perspektive zu dem Thema Verantwortung. So, weil wir haben am Ende alle die Verantwortung für uns selber. Und wenn jemand sich einfach nicht seine eigenen Themen anschaut und sich deswegen wie ein Arsch verhält, dann kann ich halt sagen, ja, ich verstehe, dass der sich wie ein Arsch verhält, weil da vielleicht innen super viel los ist, aber es ist trotzdem seine Verantwortung. So, und ja, deshalb ist das Verhalten nicht entschuldigt. Also für mich ist eben das Ding, ich kann es halt verstehen, ich kann es mir vielleicht herleiten, das heißt aber nicht, dass ich es gut heiße, das heißt auch nicht, dass es gerechtfertigt ist.
Gehört zur Liebe nicht auch automatisch die Eigenverantwortung mit dazu?
Die gehört zum Leben mit dazu. Ich weiß nicht, ob die jetzt zur Liebe direkt mit dazu gehört, aber wenn sie zum Leben mit dazu gehört, dann ist es ja eingeschlossen.
Ich möchte sehr gerne, wenn wir über das Thema Liebe sprechen, mit dir über Erwartungen reden. Weil ich finde, auch da gibt es immer wieder viele Missverständnisse.
Ja.
Darf man jetzt in der Liebe Erwartungen haben oder nicht?
Was meinst du, also so eine Liebe, so in einer Beziehungsliebe, meinst du?
Ja, oder in einer Freundschaft, also überhaupt?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass man Erwartungen haben darf. Ich glaube, man sollte die aber halt auch formulieren. Ich glaube, es ist dann schwierig, wenn ich eine Erwartung an dich habe, die ich aber nie formuliert habe.
Oh ja.
So, ne, das wird halt dann ein bisschen tricky, weil wenn ich eine Erwartung habe, die nie formuliert habe und dann gebe ich dir gar keine Chance, dass du die überhaupt erfüllen kannst, so, dann... Und dann bin ich am Ende sauer auf dich, wobei ich eigentlich sauer auf mich sein müsste, weil ich habe das ja nie kommuniziert, dann wird's halt schwierig. Also ich glaube, natürlich dürfen wir dürfen in zwischenmenschlichen Beziehungen immer auch Erwartungen an andere Menschen haben. Ich glaube aber, wichtig ist, dass wir, also was ist das jetzt für eine Erwartung, dass wir uns irgendwie begegnen auf einer grundsätzlich respektvollen und wohlwollenden Weise miteinander? Oder ist es irgendwie, wir haben uns irgendwie abgesprochen, hey, keine Ahnung, treffen wir uns morgen um 9, dann habe ich die Erwartung, dass du da bist. So, ja, aber wenn wir darüber nie reden, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn du nicht auftauchst. Und wenn ich dich eben frage, vielleicht bei Themen, die ein bisschen sensibler sind, hey, weißt du was, mir ist das und das total wichtig und ich fände voll cool, wenn du darauf achtest oder magst du darauf Acht geben und dann sagst du ja und dann machst du es nicht, dann ist vielleicht meine Erwartung enttäuscht worden. Aber also ich glaube, der springende Punkt, den wir zu Erwartungen hinzunehmen müssen, ist immer Kommunikation.
Also diese Erwartungen auch klar zu kommunizieren.
Ja, und da sind wir dann wieder bei Verantwortung, ne? Weil habe ja die Verantwortung für mich selber, vielleicht erstmal mein Bedürfnis zu äußern und meine Erwartung vielleicht auch an dich zu formulieren. So. Und wenn du dann vielleicht sagst, ja, daraus kann ich mir vorstellen, darauf kann ich mich einlassen, dann kann ich vielleicht auch so auf einer berechtigten Weise etwas von dir erwarten. So, als ein Beispiel. Genau. Deswegen glaube ich, ja, Kommunikation und Verantwortung sind da Themen, die ganz schnell mit dazukommen.
Es war für mich nämlich tatsächlich lange ein Thema, wo ich sehr, ich finde, der Grat ist so schmal, ich bin da sehr rumgeeiert.
Wie ist das für dich?
Ja, ich war lange Zeit nicht sicher, ob man Erwartungen an jemand anders stellen darf. Und heute würde ich aber sagen, ja, unbedingt. Und auch genau so, wie du es gerade gesagt hast. Aber es ist natürlich auch ein Lernprozess, ja, dass wir lernen, unsere eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrzunehmen und sie dann auch zu äußern, weil der andere ja sonst überhaupt keine Chance hat. Wir erwarten, dass er unsere Gedanken liest oder dass sie unsere Gedanken liest. Und dann wird es nicht erfüllt und dann sind wir stinkig und irgendwann gehen wir einfach aus der Beziehung raus, weil wir sagen, ja, ich bekomme ja hier überhaupt nicht das, was ich eigentlich brauche. Und der andere steht da und sagt so, what?
Was soll das denn?
Wann ist das denn passiert? Und es finde ich wichtig, darüber zu sprechen, dass es nämlich durchaus in Ordnung ist, Erwartungen zu haben.
Ja, natürlich ist es wichtig, Erwartungen zu haben, aber vielleicht wäre im ersten Schritt erstmal interessant, dass ich weiß, dass ich selber diese Erwartung habe. Ja? Also Projektion ist da ja auch ein spannendes Thema. Also wenn ich jetzt auf jemand anderen die Erfüllung meiner Bedürfnisse oder die Erwartung der Erfüllung meiner Bedürfnisse projiziere, dann setze ich der Person da aber einen ganz schönen Rucksack auf. Und das ist auch nicht unbedingt immer fair. Ich glaube, die zwingende Auseinandersetzung oder die notwendige Auseinandersetzung mit sich selbst im Vorfeld ist interessant. Ich bin da immer wieder bei diesen vier Fragen. Wer bin ich? Was brauche ich? Was will ich? Und was kann ich? So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und dem muss ich mir in erster Linie mal mit mir selber darüber im Klaren sein. So, ja, wer bin ich und was brauche ich vielleicht hier ganz konkret? Und das vielleicht auch an dich zu formulieren. So, und auch vielleicht das, was will ich dann in Bezug dazu. Aber das muss ich ja erstmal für mich selber wissen. Und dann kann ich da irgendwie nach außen gehen. Aber und ich habe, glaube ich, am Ende auch die Verantwortung für mich selber, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind. Und manchmal braucht man dafür andere Menschen oder funktioniert das nur mit anderen Menschen zusammen. Aber dann ist auch meine Verantwortung, irgendwie darüber in die Kommunikation zu gehen oder ins Miteinander zu gehen.
Ja. Oder auch in diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also nachdem du gerade das wunderbare Wort, und dafür bin ich dir sehr dankbar, wenn da geht's jetzt weiter, Projektion auf den Tisch gebracht hast. Denn Projektion in Bezug auf Verliebtsein, und das finde ich, eigentlich verrät das Wort sich verlieben ja schon alles, ne? Wir verlaufen uns, wir haben uns vertan. Und ich habe mich mal mit Jens Korsen, der war hier einer meiner allerersten Gäste im Podcast, den muss ich auch unbedingt nochmal anschreiben, weil das einfach so ein grandioser Mann ist. Und ich glaube, es war Jens Korsen, mit dem habe ich nämlich über Lieben gesprochen, so heißt auch die Folge, packe ich euch in die Shownotes. Ja, das ist ja eigentlich für Psychologen und Psychiater aufgrund dieses totalen krassen Cocktails an Neurotransmittern und Dopamin und Endorphin und Oxytocin und was wir halt dann so alles ausschütten, gerade in Zusammenspiel mit Projektion, so nach dem Motto, ich kam in den Raum und dann sah ich ihn und ich habe ihm in die Augen geschaut und ich wusste, das ist er. Und 6 Monate später, bam.
Ups. So.
Huch. Dürfen wir wach sein, wenn wir uns zu schnell verlieben?
Was meinst du mit wach sein? So wachsam sein?
Ich würde jetzt zum Beispiel über mich heute sagen, wenn mein Körper so ganz krass auf jemanden reagiert, wir spielen es mal durch. Ich lerne einen Mann kennen und der gefällt mir vielleicht optisch, also spielen ja ganz, ganz viele Faktoren auch eine Rolle. Die Stimme spielt eine Rolle, kann ich diesen Menschen riechen, ist der überhaupt optisch mein Typ und so weiter und so fort. Also okay, also der erste Eindruck, sage ich jetzt mal, spricht mich an. Und ich spüre aber, dass vielleicht nach dem ersten Date mein Körper extrem auf diesen Menschen reagiert. Dann weiß ich heute, wenn mein Körper zum Beispiel reagiert mit Schlaflosigkeit, ich kann nicht essen, ich kann an nichts anderes mehr denken, dann ist wirklich Vorsicht geboten, weil das alles sind Stresssymptome und ich kann davon ausgehen, ich spreche jetzt nur für mich, ich kann davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich ein Gegenüber habe, das mein Unterbewusstsein an etwas sehr Vertrautes erinnert, nämlich an meine Erfahrungen in meinen ersten Lebensjahren. Das heißt, wenn ich eine Beziehung sehr dramatisch beginnen würde, wenn ich habe mich Hals über Kopf in jemanden verliebt, ich konnte nicht anders, dann wüsste ich heute mit 52, die ich fast auf dem Buckel habe, Vorsicht, 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 Vorsicht. Mal schön den Fuß vom Gas nehmen und rein. Das heißt jetzt nicht, dass ich diesen Menschen nie wiedersehe, aber ich würde mich doch zumindest mal zurückziehen in den Raum zwischen Reiz und Reaktion und würde mir das Ganze versuchen, von der Metaebene aus anzuschauen, weil ich halt die Biochemie in meinem Körper auch gut kenne.
Ja, okay, das finde ich total sinnvoll. Ich glaube, da gehst du einfach an der Stelle dann achtsam mit dir um. Grundsätzlich, das hat, glaube ich, gar nicht jetzt nur im Kontext mit Liebe was zu tun, aber immer, wenn mich irgendetwas stark emotionalisiert, dann hat das in der Regel mal mit mir zu tun, in erster
Super,
Linie.
Ja.
So, ne?
Mhm.
Also, wenn das kann ja auch ein ganz anderes Beispiel sein, wenn ich jetzt sag mal, keine Ahnung, was auch immer, warum hast du das und das denn gemacht und du reagierst ganz emotional, dann, ne, dann hat das einfach irgendwas mit dir zu tun, erstmal. So, und wenn ich jetzt ganz emotional auf ganz intensiv auf irgendjemand anders reagiere, dann heißt das, da wird irgendwas in mir berührt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, so zu wissen, so wie du es auch beschreibst. Ich bin mir nicht ganz sicher, das Gefühl, was gerade in mir vorherrscht, ist, geil, da ist ja eine Chance, da kann ich mich ja auch an wem jetzt entwickeln. Ne? Also das ist ja auch gut. Unterbewusst suchen wir uns ja immer Leute aus, an denen wir uns entwickeln können. Das ist ja voll gut. So, ne? Also das heißt, ich muss gar nicht so dieses, da könnte ich ja verletzt werden. Das ist ja alles ganz, nein. Ich block jetzt, ich sabotiere das jetzt von Anfang an. Hier wird gar nichts passieren. Dann habe ich mich geschützt. Herzlichen Glückwunsch. Du konntest nicht verletzt werden oder du bist nicht verletzt worden, aber du hast dich auch einfach nicht darauf eingelassen, dass du dich jetzt weiterentwickeln konntest daran. So, und da hätte ja auch viel Schönes passieren können. Und ich glaube, also ich gehe mit bei dem, was du sagst, so ja, da erinnert dich jemand an etwas ganz Vertrautes und häufig kommen wir dann vielleicht über andere Menschen oder durch den Kontakt mit anderen Menschen kommen wir wiederum in den Kontakt mit vielleicht kindlichen, verletzlichen, ungeheilten Anteilen in uns. Und danach haben wir eigentlich eine totale Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht nach eigentlich Verbindung zu sich selber auch. Und vielleicht kriegen wir das genau hin durch das im Kontakt sein mit anderen Leuten. Und ja, vielleicht fühlt sich dann da irgendetwas gesehen, was ganz häufig ganz lange nicht sich gesehen gefühlt hat in mir. Und deswegen will ich so sehr mit dem anderen Menschen in Kontakt sein. Aber eigentlich ist das, was da vielleicht passiert. Das heißt nicht, dass man so aufs Gaspedal drücken, weiß ich gar nicht. In die Metaebene gehen, glaube ich, super sinnvoll. Und man kann auch einfach das als Chance nehmen, sich zu entwickeln.
Sehr schöne Perspektive, über die ich jetzt auch noch ein bisschen nachdenken werde, also auch nach unserem Gespräch, weil wenn ich jetzt zurückblicke auf meine letzten 30 Jahre, dann gebe ich dir zu 100% recht, und ich hatte wirklich, Leo, wirklich gruselige Beziehungen, wirklich gruselige Beziehungen, okay, in denen ich sehr, sehr, sehr verletzt wurde und in denen ich mich auch sehr verletzt habe. Und dennoch, aber das sage ich heute aus dem Rückblick, weil wenn man drin steckt und ich würde nicht so uneingeschränkt so jeden dazu einladen, ja, ist doch egal, ist nur eine Erfahrung, dann ist es halt der 10. Narzisst in Folge, wen interessiert's? So, aber ich möchte dir trotzdem recht geben, weil wenn ich jetzt zurückblicke, hat jede noch so schmerzhafte Beziehung oder auch Kurzzeitaffäre, in die ich verstrickt war, mich in Kontakt gebracht mit Verletzungen meiner Kindheit. Jede einzelne. Keine war umsonst, tatsächlich. Und das finde ich doch eine sehr versöhnliche Komponente, die du jetzt hier noch mit reingebracht hast und eine ganz besonders schöne, tatsächlich. Die aber auch erst, ich finde, man im Rückblick versöhnlich betrachten kann. Wenn man drin steckt, gibt es das nicht in schön.
Ja, das ist glaube ich auch. Also das, ja, natürlich. Wenn man drin steckt und einfach von Emotionen ergriffen ist, dann ist das häufig einfach. Ja, es kann ja super schön sein, es kann auch total blöd sich anfühlen, aber dann in eine Metaperspektive zu gehen, ist schwierig bis unmöglich und klar, manchmal auch erst rückblickend, ja, dann möglich, da vielleicht auch, ja, das Versöhnliche dran zu sehen. Ich muss an diesen Satz denken von, ich glaube, ist es C.G. Jung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Alles, was nicht ins Bewusstsein aufsteigen darf, kommt als Schicksal wieder zurück. So.
Klingt nach C.G. Jung, könnte ich mir gut vorstellen.
Klingt nach C.G. Jung, ja. So, ne, dieses, ja, du hast einfach, wenn du jetzt halt 10-mal an die gleiche Beziehungsdynamik gerätst, ne, dann kommt das eben als Schicksal, wenn du so willst, immer wieder zurück, weil noch nicht ins Bewusstsein dann quasi aufgestiegen ist. Ah, was wirkt denn da eigentlich in mir? So, ne, und das ist das, was ich meine mit der Entwicklungsmöglichkeit daran.
Ja. Jetzt haben wir beim Thema Liebe natürlich doch viel über Beziehungen gesprochen, also über romantische Beziehungen, aber ich finde auch trotzdem über viele andere Komponente. Und allein sich mal bewusst zu machen, dass Liebe eben viel mehr ist. Ich habe hier mal ein Gespräch geführt mit einer Hirnforscherin, die lange in Harvard geforscht hat. Ich packe auch die Folge in die Shownotes. Und die hat gesagt, dass sie mittlerweile, und die ist Hirnforscherin, das fand ich ganz toll, dass sie mittlerweile für die Frau in der U-Bahn, die ihr gegenüber sitzt, genauso viel Liebe empfinden kann wie für ihre beste Freundin oder ihren Partner, dass sie da gar keine Unterschiede mehr empfindet. Und also als universelle Qualität, wie du es so schön gesagt hast, oder als eine sehr hohe Energie. Und das finde ich eine schöne Sichtweise und auch ein schönes Ziel irgendwie für uns alle. Stell dir mal vor, wir könnten uns alle durch die Augen der Liebe betrachten, egal ob es der Mann an der Tankstelle ist, hinterm Counter oder unser Partner oder unsere Eltern, mit denen wir häufig sehr komplizierte Verhältnisse haben. Oder uns selbst, ne?
Ja, genau. Aber das finde ich total schön. Also wo du sagst, stell dir mal vor, da gehe ich, also da springe ich total drauf an, weil das war, was ich vorhin sagen wollte, mit dem, ich kann mir vorstellen oder ich mag die Perspektive, dass eigentlich alle Beziehungen aus Liebe bestehen, nur die äußert sich eben unterschiedlich. Und der Mann am Counter bei der Tankstelle ist dann halt vielleicht, hey, ich lächel dich an, ich nehme dich wahr. Und das ist vielleicht auch in dem Moment einfach Liebe, ja, dass ich dich sehe, dass ich dir dankbar bin für das, was du hier tust. Und dann reicht das auch wieder. Aber es kann ja auch eine Form von Liebe sein.
Lieber Leo, große Frage zum Schluss. Kann ich einen anderen Menschen lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, man kann einen anderen Menschen lieben, auch wenn man sich selbst nicht liebt. Ich glaube, wir wollen halt, also so wie wir geliebt werden wollen oder müssen, müssen wir auch lieben. Und ich glaube, wenn wir uns selber nicht lieben oder annehmen können, dann wollen wir wenigstens andere Menschen annehmen. Ich würde aber gerne, wo es einmal um diesen Punkt mit Selbstliebe geht, dazu sagen, ich bin gar kein großer Freund von Selbstliebe, weil Liebe, also wenn wir schauen, sich selbst lieben, sich selbst mögen und sich selbst akzeptieren, dann finde ich, ist das Akzeptieren eigentlich so das Ruhigste davon. Lieben, wie wir über dieses Verliebtsein schon gesprochen haben, das ist so intensiv, das schwingt so hoch. Aber das hat so ein Hinzu, ne? Für mich persönlich. Und ich glaube, wenn ich mich selber akzeptieren kann, dann ist das eine viel ruhigere Qualität. Also ich muss mich nicht immer lieben, ich muss mich nicht mal immer mögen. Aber wenn ich mich akzeptieren kann, das ist schon gar nicht so verkehrt.
Ja, der ist so überstrapaziert, der Begriff, ne? Und auch häufig falsch verstanden. Und Selbstakzeptanz finde ich auch die schönere und etwas sanftere und weichere, ja, den weicheren Blick auf sich selbst. ChatGPT findet übrigens auch, dass es eine sehr tiefgehende und wichtige Frage ist.
Und ChatGPT, Alter.
Aber man kann sich stundenlang mit ihr unterhalten. Das ist ganz interessant, finde ich tatsächlich.
Ja, vor allem, weil sie zurückfragt, ja. Toll.
Lieber Leo, du warst ein bisschen nervös vor der Folge rund ums Thema Liebe. Wie war es für dich?
Schön.
Schön, also, oder?
Nee, alles super, wirklich. Hat mir Spaß gemacht. Ja, wir haben ja auch am Ende jetzt viel über Bindung und Beziehung gesprochen, aber weil Liebe halt so eine alles umfassende und jede Form möglicherweise annehmen könnende Qualität ist, ja, ist das auch alles total stimmig für mich. Und genau, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich total wohlgefühlt, mal wieder hier mit dir in diesem Raum. Und genau, ich mag die Gespräche mit dir total gerne. Ich finde, du machst das auf eine schöne Weise. Und genau, gehe da auch sehr, sehr dankbar und wohlwollend raus. Vielen, vielen Dank dir. Und auch vielen Dank an alle Menschen, die sich das bis hierhin anhören. Also danke für eure super wertvolle Zeit und Aufmerksamkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank.
Ich kann das nur zurückgeben und ende mit den großartigen Worten von Prince, der zu Lebzeiten immer wieder sagte, Love is the master plan. Gut. Schön, dass du mein Gast warst, lieber Leo.
Danke, immer gerne.
Und wie immer gilt mein größter Dank am Schluss dieser Episode euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin so fleißig in die Welt schickt, sodass die Community von Woche zu Woche größer wird. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann bin ich im Gespräch mit Vera König. Mit nur 14 Jahren nach einer schweren depressiven Episode erhält Vera die Diagnose bipolare Störung. Was das mit ihr und ihrem Leben gemacht hat, welche Herausforderungen diese Diagnose mit sich gebracht hat und wie sie heute damit als Mutter und als Ehefrau den Alltag sehr gut bewältigen kann. Darüber sprechen wir. Ich freue mich sehr auf den Austausch und ich freue mich natürlich auch, dass wir verbunden sind. Also bis in einer Woche, bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.